Schön, euch wirklich wiedersehen, zum Teil neu sehen zu dürfen. Ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr da. Und es ist eigentlich ein ziemlich spannender Lebensweg, der sich da angekündigt hat. Das gehe ich am Ende vielleicht noch ein bisschen drauf ein, wie das genau aussieht. Predigt ja oft so, dass man sich zuerst predigt. Und das ist eigentlich total spannend. Wir haben vom Erziehen her einen Gedanke meistens im Kopf. Wenn wir etwas nicht lernen, wie in der Schule oder sonst was, bleiben wir sitzen und dürfen es neu lernen. Wer nicht zuhört, darf das alles nochmal durchmachen. Es ist so ein Ansatz, den wir so oft haben, den wir so oft hören. Und ich möchte gerne einfach das mal von einer ganz anderen Perspektive teilweise zu beleuchten. Schön anhand eines Beispiels vom ägyptischen Pharao dann, der genau das so erlebt hat, dass er nicht zuhören wollte und das alles nochmal erneut erlebt hat. Aber lasst euch damit hineinnehmen und seid gespannt. Anfangen möchte ich eigentlich einfach mit einer Frage. Wer kennt es, wer hat selber als Teenager das erlebt, beziehungsweise wer hat Teenager und in der Hinsicht, wer hat schon mal versucht, Teenager zu etwas zu bringen, sie zu ermutigen, vielleicht mal was, ja, Hausaufgaben zu tun oder ein neues Hobby anzufangen oder sonst was von der Couch hoch zu bewegen? Wer hat das schon mal versucht? Wie erfolgreich war das? Ich habe mal gehört, Gott hat die Teenagerzeit nur geschaffen, dass wir auch irgendwann froh sind, wenn die Kinder wieder ausziehen. Sonst wird man sie gerne bei sich behalten. Also das ist so. Aber wenn man das wirklich das Leben betrachtet, Kinder sind unglaublich motiviert, die kriegt man zu allem, die probieren aus und irgendwie verliert sich das über die Teenagerzeit total. Aber wenn wir ehrlich sind, wir als Erwachsene sind auch nicht unbedingt motiviert, ja, Neues anzufangen oder uns zu neuen Ufern zu bewegen. Vor allem sieht man das zum Beispiel daran. Man steckt in einem Job drin, ewig und drei Tage. Es geht einem miserabel, der Jobklima ist extrem, ja, toxisch, aber man hat Angst davor, was passiert, wenn man rausgeht, wenn man sich einen neuen Job anlegt, die Suche dazwischen. Und ja, man kennt die Problematiken, man weiß, wie man sich bewegt und man bleibt lieber wirklich dort, wo man ist. Obwohl es vielleicht besser wäre, zu neuen Ufern sich zu bewegen. Extremer ist, jemand hat extrem viel um die Ohren, halt vielleicht mit Kindern oder von der Arbeitsstelle her und der Körper sagt immer wieder regelmäßig, hey, es wird zu viel, wenn du nicht, man wird regelmäßiger krank und anstatt darauf zu hören, ignorieren wir das, weil wir müssen ja irgendwie durch und irgendwann zieht der Körper mit Burnout oder sowas die Notbremse. Wir haben das Gefühl, dass wir wirklich nur was verändern, wenn der Anreiz groß genug ist oder der Schmerz groß genug ist. Das sind so die zwei Sachen, wie wir uns zu verändern scheinen oder wie wir zu lernen scheinen. Und so hört man manchmal regelmäßig von verschiedenen Leuten den Satz, wieso gerate ich immer wieder an dieselben Menschen, beziehungsweise die zum Beispiel sehr viele toxische Beziehungen erlebt haben. Ich musste da einfach durchlaufen, damit ich endlich mal da rauskomme. Ich frage mich, warum ich nicht am Anfang das gelernt habe, warum das so lange gedauert hat. Aber das sind all so die Sachen, die man so mitnimmt. Und ich finde es ganz schön praktisch, dass wir das Alte Testament haben. Das Alte Testament soll eigentlich zeigen, von den Geschichten und den Erfahrungen, wie Gott mit dem Volk gelebt hat, über einen längeren Zeitraum, dass ihr davon lernt, dass ihr davon ermutigt werdet und das mitnehmt. Deswegen nehme ich euch wirklich in Israel in der Zeit vom Exodus, wo Mose quasi zum ägyptischen Pharao, nachdem er berufen wurde, geht und sagt, lasst mein Volk ziehen. Für Israel ist es ja der Schlüsselmoment, das, wo der Bund aufgerichtet wird. Gott hat unter starken Wundern das Volk ziehen lassen. Also unter Plagen und dann durchs Rote Meer. Also jeder hat davon schon mal gehört. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht 100% aufzählen werde und versuche, die Leute mitzunehmen, die davon noch nie gehört haben. Aber wir haben zumindest alle schon mal in der Schule davon gehört, dass Israel irgendwann, dass Abraham berufen wurde, dann wegen irgendwann umgezogen ist nach Ägypten, dass dann irgendwann das Volk unterdrückt wurde und dass das Volk dann irgendwann ausgezogen ist und als Israel gekommen ist. Also das sind die Eckdaten. Viel mehr muss man nicht wissen, es ist hilfreich zu wissen, aber wir haben eine tolle Bibel, man kann das dann nachlesen. Ich setze jetzt auch voraus, also Mose, das Volk wurde wirklich unterdrückt. Das war eine Versklavung, die mussten hart arbeiten, wirklich täglich unter schweren Bedingungen. Sie hatten eine schwierige Situation vor sich und deshalb riefen sie Gott an. Sie riefen Gott an, uns geht schlecht, ich weiß nicht mehr wie weiter, ich sehe hier keinen Ausweg, du bist unser Gott, hilf uns. Und aufgrund dessen, dass das Volk sagt, wir brauchen Hilfe, reagiert Gott. Nicht unbedingt so schnell, wie man das sich auch manchmal wünscht. Das Volk war schon ziemlich lange versklavt und ich glaube, die haben schon öfters Gott angerufen, aber das mal neben angestellt. Mose, der jetzt gerade aufgrund einer heiklen Vorgeschichte ein bisschen abseits Schafe hütet, auch nachzulesen, wird ganz beeindruckend von Gott berufen und gesagt, ich habe das Schreien, ich habe die Gebete gehört, ich möchte, dass du dort zum Pharao gehst und sagst zum Pharao, also ich bin von Gott geschickt worden, lass mein Volk ziehen. Also der hat natürlich wiederum gesagt, wer bin ich denn, dass ich das mache? Also nach viel hin und her und nach viel Ermutigung dieser einen Person ist Mose dann tatsächlich auch erst zum Volk gegangen, hat ihnen Zeichen und Wunder gezeigt und wir lesen in 2. Mose 4, Vers 31, und das Volk glaubte, und als sie hörten, dass der Herr sich den Israeliten angenommen hat und ihr Elend angesehen hat, neigten sie sich und beteten Gott an. Gott sagt, ich kenne deine Situation, ich helfe dir. Und die Leute sagen, yay, und wir beten Gott an. Also das war die erste Reaktion. Freude darüber, dass sich was tun wird. Und so ging dann Mose dann im nächsten Schritt zum Pharao und sagte zum Pharao, Gott hat mich zu dir geschickt, unser Gott. Wenn du nicht auf uns hörst und uns ziehen lässt, kommen Plagen und ich werde euch schlagen. Also ganz klar angekündigt, was kommen wird. Und der Pharao sagt, ich kenne euren Gott nicht. Unsere Götter sind stärker. Wieso sollte ich jemanden, der da einfach herkommt, wieso sollte ich dir glauben bzw. überhaupt reagieren? Wenn man bedenkt, ein Riesenfall, also männliche Arbeitskräfte definitiv weniger. Wenn die plötzlich wegfallen, ist es genauso wie hier. Man muss mehr Leute einstellen, die einen gewissen Mindestlohn bekommen, mehr Arbeitsbedingungen dadurch werden die Preise teurer, weil die Herstellung teurer wird. Und insgesamt ist es eine ganz doofe Situation, weil man hat dann halt plötzlich ein Volk, das das auffangen muss und das ganze Volk beschwert sich darüber, dass dann eine Inflation geschehen wird. Also der ägyptische Pharao sagt eigentlich, wieso sollte ich, wenn ich euch ziehen lasse in die Wüste, dann haut ihr ab und dann habe ich nichts mehr davon. Also nein. Und so war seine erste Reaktion sogar zu sagen, hey, die haben so viel Zeit darüber nachzudenken, dass sie Gott opfern und Freiheit zu bekommen, denen mache ich das Leben ein bisschen schwerer, dann haben sie nicht so die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und was geschieht? Er sorgt dafür, dass sie eine höhere Arbeitslast haben. Also ein Bote Gottes kommt zum Volk hin und sagt, ich habe euer Elend gehört und nachdem er darauf reagiert hat, wird die Situation viel schlimmer. Schön. Das ist doch manchmal so die Situation, womit wir uns konfrontiert sehen. Wir beten Gott an, kriegen vielleicht nicht unbedingt eine Zusage, aber es ändert sich nichts bzw. wird schlimmer. Und nachdem sie das gehört haben, warten sie eigentlich auf Mose, der vom Pharao rauskommt, und sie wollen ihn eigentlich, werfen ihm vor, hey, am besten wäre es, wenn du nie zu uns gekommen wärst. Das ist eine absolute Katastrophe und es wäre besser, wenn wir sterben würden, als diese Situation weiterzuführen. Und er geht dann wiederum, Mose geht zu Gott und sagt, hey, wieso hast du mich gesandt, wenn es denen dann am Ende schlechter geht? Und Gott sagt nochmal, hey, geh hin, ich möchte mich verherrlichen, ich werde zeigen, dass ich Gott bin in dieser Situation. Und das sagt Mose dann nochmal dem Volk, aber im Gegensatz zu vorher lesen wir in Kapitel 6, Vers 9, sie hörten nicht auf ihn und sie waren voller Mut verlassen. Also der ganze Mut hat sie verlassen. Aber Gott lässt sich natürlich nicht davon abhalten, seinen Weg weiterzuführen und auch nicht davon abhalten, wenn wir manchmal ermutigt werden in den Situationen und steht zu seinem Wort. Er ist nicht davon abhängig, davon zu sagen, dass der Glaube von den einzelnen Personen feststeht. Ich finde, das ist eigentlich eine Sache, die sehr ermutigend ist, die man wirklich mitnehmen sollte. Auf jeden Fall ist jetzt eigentlich ein Lernprozess abzusehen, sowohl von dem Volk Israel, auf den ich dann im zweiten Schritt eingehen werde, und eigentlich am Pharao. Mir ist bewusst, dass der Pharao nicht unbedingt ein Kind Gottes ist, aber es wird ganz klar gesagt, dass andere Leute teilweise an ihm lernen können, beziehungsweise man kann auch erkennen, wie Gott manchmal ein bisschen störrische Kinder erzieht. Also Gottes Wesen ändert sich nicht unbedingt nur, weil man nicht Kind Gottes ist, weil er ja jeden seiner Menschen, Kreaturen, die er geschaffen hat, liebt und eigentlich möchte, dass sie umkehren. Auf jeden Fall geht Mose dann halt zum Pharao und sagt, okay, wenn du das nicht machen wirst, es werden ein paar Plagen über dich kommen, wie angekündigt. Und zuerst wird Wasser in Blut verwandelt, also der ganze Nil wurde in Blut verwandelt. Und das ist das erste Wunder. Aber die Zauberer neben ihnen, die der Pharao selbst hatte, die ihre Götter angebetet hatten, konnten das im Kleinen auch vollführen. Und dementsprechend war die erste Reaktion dann vom Pharao, wow, toll, dass euer Gott das kann, unsere Götter können das auch. Also das heißt ja nicht, dass wir wirklich was von euch zu befürchten haben müssen oder von eurem Gott zu befürchten haben müssen. Also ich ändere an meiner Einstellung gar nichts. Ja, dann kam irgendwann die Stechmücken. Also als dritte Plage wurden die dann auf die losgelassen. Und der Pharao sagte dann halt, okay, ich weiß, wenn ich euch ziehen lasse, also da ist schon was hinter, der hat schon Macht und meine Zauberer kriegen das auch nicht mehr ganz so hin. Also bittet bitte für euren Gott und wenn es, dann lasse ich euch gerne in die Wüste, ich lasse euch das opfern, aber ihr dürft nicht wegziehen. Ich brauche euch hier. Also das ökonomische Denken ist bei ihm im Vordergrund. Wenn ich die ziehen lasse, habe ich ein ökonomisches Problem. Es ist irgendwie so ich habe zwar Probleme, aber auf der anderen Seite sind die Probleme, wenn ich euch ziehen lasse, schwerwiegender. Also nehme ich lieber die einen in Kauf. Also irgendwie dieses, was wir ja schon oft gehört haben, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, ändern wir uns nicht. Und dann natürlich hat Mose gebetet und das Problem war weg. Oh, ich habe kein Problem mehr, ich mache einfach so weiter wie bisher. Also kommt dann halt die fünfte Plage mit der Viehpest. Da gibt es eigentlich keine große Interaktion, auch nicht bei der sechsten. Bei der siebten mit Hagel, wo das ganze Feld und so zerstört ist, lässt er die auch nochmal wiederkommen und sagt, ich habe mich versündigt. Ihr habt also gemerkt, also nach ein paar Mal, wo er gesagt hat, bitte für mich, damit er das wegnimmt. Und er hat es getan, hat er gesagt, okay, nee, Und Mose hat dann bei der sechsten Plage gesagt, ey, pass auf, wenn du nicht lernst, also wir sind auch nicht dumm, wir machen das ganze System nicht so weiter. Also lasst uns auch ziehen. Pass auf, was du machst. Und so sagt er, ich habe mich an euren Gott versündigt. Ich werde darauf reagieren und ich werde euch Zugeständnisse machen. Könntest du bitte jetzt dafür beten? Vielleicht hat ihn das Argument nochmal überzeugt und Mose betet nochmal für die ganze Situation und es geht wieder weg und der Pharao, der Schmerz ist nicht groß genug, geht wieder zu seinen alten Wegen zurück. Und er verhandelt mit Mose in der Hinsicht, irgendwann ist er bereit zu sagen, okay, dann zieht ein bisschen hier in der Gegend, ein bisschen weiter weg und opfert hier eure Opfer. Und Mose sagt, wir sind nicht dumm, die Tiere, die wir opfern würden, unserem Gott sind bei euch heilig. Wenn wir das machen, gibt es einen Riesenaufstand, vielleicht Krieg und unsere Zahl wird dezimiert und du bist dann glücklich. Ja, wir sind nicht dumm, wir machen das nicht. Wir wollen da wegziehen. Und Pharao sagt, okay, das kann ich aber nicht machen. Also es ist wirklich eine Verhandlung. Irgendwann ist er bereit zu sagen, okay, dann zieht in die Wüste, aber euer Vieh lasst ja, damit sie auch ja wiederkommen. Und ich finde, Mose hat ehrlich gesagt auch nicht unbedingt gesagt, also wir wollen dann auch nicht wieder zurückkommen. Also Pharao hat auch Recht damit gehabt, dass wenn die wegziehen, die nicht wiederkommen, auch obwohl die das ungefähr so angekündigt haben. So kam das dann in der 9. Plage auch nochmal so weit und er sagte, ich habe mich sehr stark versündigt, bitte hilf nochmal. Und danach, wo das wieder weg war, hat er wiederum umgekehrt. Also irgendwie wiederholt sich das ganze System bis zu dem Moment, wo angekündigt wird, dass alle Erstgeburten sterben müssen. Also dann jeder, der nicht das Passamal gemacht hat, ist auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, jede Erstgeburt ist gestorben. Und das ist natürlich so eine Situation, die man nicht mehr ignorieren kann. Wo das Volk, wo man merkt, okay, dieser Gott ist so mächtig, sie müssen opfern, weil wenn sie ihn nicht opfern und nicht Segen für ihn erbitten, haben wir ein echtes Problem. Und so sagt, hey, macht ja, dass ihr wegkommt. Der Schmerz ist so groß, der Wendepunkt ist so groß, dass er es nicht anders kann. Obwohl wir später auch lesen, dass er, nachdem er merkt, dass sie nicht zurückkommen, sein Heer nachschickt. Das Heer wird danach vernichtet. Also irgendwie so eine Lektion nach dem anderen immer wieder dasselbe beigebracht zu bekommen. Und wie gesagt, ist es ungefähr unser Gefühl, wie wir in der Lebensschule Gottes unterwegs sind. Es ist eine Art Sitzenbleiben und man hört an. Also ich versuche möglichst schnell zu lernen, weil ich habe wirklich keine Lust, da ewig drin zu stecken. Ich möchte zu dem coolen Zeug kommen, dass ich dann rausgehe und wirklich die Welt verändern kann und wirklich erleuchtet bin. Also ich möchte möglichst schnell aus dieser Schule raus, möglichst Klassen überspringen. Es ist ja voll negativ, sitzen zu bleiben. Das ist irgendwie die Einstellung, die wir haben. Ich finde das eine krasse Einstellung. Und deswegen habe ich eigentlich dieses Beispiel auch gewählt, weil Gott verherrlicht sich an Ägypten, damit Israel was lernt. Manchmal nutzt er Umstände um einen rum, damit man persönlich was lernt. Er möchte, dass die Israeliten was lernen. Es ist sowas, wo ein Kind oder dieser Schüler erstmal total hirnlose Sachen machen muss, wie Auto waschen oder Reifen tragen oder sonst was. Und dann am Ende, ganz am Ende rückblickend, hat es Sinn gemacht, dass man da entweder Disziplin gelernt hat oder dass man stärker wurde oder sonst was. Also das ist so die Montage. Und das ist auch manchmal oft ein anderer Faktor, dass ein Mentor oder Lehrer, der schon vieles durchgemacht hat, weiß, wenn sie das nicht auf diese Art und Weise durcherleben, dann kommen sie nie an den Punkt, dass sie das wirklich können. Beziehungsweise manchmal ist es auch ein Prozess, um rauszufinden, wer hat wirklich auch das Durchverhaltevermögen, um überhaupt lernen zu wollen. Weil Mentoren, ganz berühmte Mentoren, haben ganz viele Leute, die sagen, hilf mir in meiner Situation, die aber eigentlich nicht wollen. Und man kann manchmal, wer ist wirklich so lernbereit, dass er auch diese ganzen hirnlosen Tätigkeiten auch ausführt? Das ist aber nicht unbedingt, wie Gott arbeitet, weil er nicht aussieht, welchen kann ich überhaupt gebrauchen. Aber dieser Aspekt ist da hinten dran, dass Gott möchte, okay, sie sind noch nicht an diesem Punkt bereit. Sie sind noch nicht dorthin. Und vielleicht sollten wir von diesem Denken wegkommen, also wenn ich eine Lektion nicht gelernt habe, dann ja, habe ich nicht aufgepasst, dann liegt es an mir, und als Sitzenbleiben zu betrachten. Weil wenn man eine neue Fähigkeit wie Bogenschießen oder ja, für die jüngere Generation Computerspielen oder dieses nimmt, man hat ein Level, man ist in einer Phase drin und man sieht Scheitern jetzt nicht unbedingt, okay, die ganze Zeit war unnütz, sondern man kommt näher und man, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert, was kann ich daraus jetzt lernen für den nächsten Schritt, damit es irgendwann klappt. Die ganze Vorbereitung ist notwendig, damit man am Ende tatsächlich auch bereit ist oder weiterkommt. Und so ist es eigentlich, und das, die Absicht dahinter, das Volk schreit zum Herrn und sieht am Pharao und alle in der Umgebung, wer hier die Hosen anhat, welcher Gott eigentlich mächtiger ist und welcher Gott wirklich alle Macht hat. Wie gründet Gott seinen Bund mit dem Volk Israel? Er schließt den Bund aufgrund dessen, dass er sie mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hat, und das Ganze, auch Stephanus und alle neutestamentlichen Propheten nehmen darauf Bezug, wie groß unser Gott ist, wie groß er die Stammväter betreut hat und wie groß er das Volk Israel herausgeführt hat. Und wir lesen auch in Josua 2, wo die Landnahme, wo Kundschafter hingekommen sind. Ich lese mal kurz vor, Josua 2, ab Vers 9. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken ist vor euch ausgezogen und hat alle Bewohner des Landes überfallen, und wir sind feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat und wie die Ägypter von euch, ja, wie ihr daraus ausgezogen seid. Und wir haben gesehen, wie er Sion und Og, wie er diese ganzen Völker auf dem Weg, ja, wie Gott sie in eure Hand gegeben hat. Euer Gott ist mächtiger. Wir sind verzagt. Also diese Situation, alle in der Situation drumherum, das ganze kanaanitische Volk, überall haben mitgekriegt, dieser Gott hat was drauf. Und das lesen wir auch im Durchzug durchs Rote Meer, dass Gott sagt, ich möchte, dass ich mich an dem ganzen Situation verherrlicht, und damit ihr das mitkriegt. Ganz eindrückungsvoll liest man das sogar dorthin, dass ein Vers steht, wo Gott sagt, er dachte zu sich selbst, wenn ich die jetzt direkt in die Situation mit den Herausforderungen schicke, rennen die wieder zurück zu Ägypten und sagen, wie am Anfang, wo sie verzagt wurden, also uns ging es da vorher besser, wir gehen lieber wieder zurück. Er schafft deswegen eine Situation, und manchmal ist das halt, wie wir manchmal in einer Situation, wo wir dann gekündigt werden, wo wir im Burnout geraten, wo wir nicht mehr anders, nicht mehr zurück können, dass wir dort manchmal am meisten lernen und am meisten der Segen drauf liegt. Dass er das Volk, also bevor es selbst umkehren kann, im Hebräischen steht, lässt er sie umkehren, an einer Ecke, wo Meer ist und wo das ägyptische Heer dann am Ende kommen wird. Gott denkt sich, wenn ich sie dieser Herausforderung jetzt stelle, fliehen sie. Dieser ganze Prozess mit den ganzen Wundern und Plagen, die in Ägypten zu sehen ist, war, damit das Volk Vertrauen lernt. Dass sie zunehmend sehen, okay, dieser Gott hat wirklich was drauf. Immer und immer wieder. Und auch noch dieses Wunder am Schilfmeer, damit sie erkennen. Und am Ende steht da in diesem Kapitel, und sie sahen, was Gott getan hatte. Sie sahen wirklich die Ägypter dann, die mächtige Armee, besiegt am Rand des Meeres liegen. Sie fürchteten Gott und sie glaubten. Wir erfahren danach auch immer wieder, dass das Volk immer wieder Gott angezweifelt hat und Gott auch manchmal ziemlich in Verzweiflung gebracht haben. Und das ist dann auch wieder eine Sache, okay, wie kann man solche großen Wunder in unserem Leben erlebt haben und trotzdem nichts dazugelernt haben? Aber wenn wir ehrlich in unserem eigenen Leben blicken, sind wir genauso. Wir haben in unserer Jugendzeit echt viel mit Gott erlebt und es wird schwierig. Und irgendwie scheinen wir alles wieder vergessen zu haben. Wenn das ganze Volk, wenn sich das Muster immer wieder wiederholt, bin ich vorsichtig zu sagen, okay, wir haben was dazugelernt, wir sind viel schlauer als damals. Ich glaube nicht. Es gibt keinen Beweis irgendwie wissenschaftlich, dass wir in irgendeiner Weise klüger sind als in dieser Hinsicht beim Lernen wie die damals. Und da wäre ich vorsichtig zu sagen, wir würden diesen Fehler nicht machen. Das ist ja lieber die Weisheit sehen, zu sagen, okay, wir geraten genauso in diesen Bedrohungen. Also gibt es ungefähr manchmal zwei Arten. Manchmal ist es tatsächlich so, dass Gott uns eine Lektion zeigt. Und wenn wir nicht dazu lernen, wir das immer wieder erneut lernen müssen. Und manchmal ist es so eine Mentorenschaft, die sich über eine Zeit hinzieht, um bereit zu sein. Aber ich wäre vorsichtig, den Schluss zu ziehen, dass das immer so ist. Stell dir mal vor, du verlierst dein Kind. Und dann kommen Christen zu dir und sagen, Gott hat einen besseren Plan für dich, du sollst dazu lernen. Das ist nicht nur ein paar Mal passiert, das passiert immer und immer wieder, auch wenn du eine Stelle verlierst oder einen Burnout hast. Die Leute sagen, hey, vielleicht tut es dir ja im Endeffekt gut. Vielleicht soll dein Glaube in der Zeit gestärkt werden. Wenn ich jemanden hier jemals das sagen höre, kriegt ihr echt Ärger von mir. Weil ihr macht dadurch, Glauben gehört zu und haltet den Mund, weil ihr habt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, diese Person hat keine Ahnung. Weil, wie gesagt, Gott hat zwar angekündigt an dieser Situation, was mit dem Volk passieren wird, er hat aber nicht gesagt, in welchem Zeitrahmen, wie lang das ist und auch davor, mit der ganzen Zeit, wo die gebetet haben zu Gott und nichts geschehen ist, es steht nicht unbedingt da drin, dass das einen Sinn hatte, das Volk zu lehren. Nicht jede Situation, vor allem weil Sünde in dieser Welt gekommen ist, hat einen Lerneffekt. Gott kann diese Situation nutzen, damit wir lernen, aber es ist nicht da, um zu lernen. Ganz wichtig. Manchmal schafft Gott einen Punkt, damit wir lernen, aber das sind dann auch punktuell und mit einer gewissen Absicht und dann wirklich zum Guten. Gott ist immer da und selbst wenn du in manchen Situationen zweifelst wie das Volk, hilft er. Er greift ein. Er ist da. Auch wenn du manchmal in diesem Weg manchmal das Zweifeln anfängst. Ich bin in einer Lebenssituation drin, wo ich vorbereitet wurde, zum Beispiel für den Dienst, wo ich eine Berufung erfahren habe, wo ich gesagt bekommen habe, hey, geh in den Gemeindedienst. Studium und so, das war wirklich auch mit Wundern begleitet. Also wer da wirklich von Wundern hören kann, kann eigentlich meine Eltern dann fragen, wenn ich mal nicht mehr da bin, was nächste Woche ja der Fall ist. Ich bin ja zu Besuch da. Und jetzt in der Zeit ist es dann so, dass man in eine Gemeinde geht und man viele Gemeinden und einfach keine Stelle bekommen hat. Und man fragt sich oder wird gefragt, möchte dich Gott auf etwas vorbereiten? Man hat sogar von Gemeinden gehört. Also es hat vielleicht einen Sinn gehabt, dass du bei uns warst und dass wir dich abgelehnt haben. Vielleicht, also viele dieser Floskeln wurden immer und immer wieder gesagt, die man in der Situation, es ergibt sich immer wieder was, aber trotzdem, diese Gelegenheiten haben mir Sachen ermöglicht, dass ich mal in einer Uni auch unterrichten kann und in der Bibelschule und da Beziehungen entstehen, die ich hätte ich diesen Druck nicht gehabt von außen, nicht diese Möglichkeit gehabt hätte. Ich bin auch in diese Situation reingegangen, in 2 Jahren, übrigens ist es erst 1 Jahr vorbei, In 2 Jahren werde ich zurückblicken und andere Leute ermutigen können, was geschehen wird, weil ich schon die Wunder vorher erlebt habe. Das heißt nicht, dass ich in dieser Situation nicht immer ab und zu wirklich am Rande der Verzweiflung komme. Und das Interessante ist, ich habe mich natürlich in der Vorbereitung der Frage, welche Lektion könnte ich vielleicht noch nicht gelernt haben? Interessanterweise ist ein Vers, der mich verfolgt, buchstäblich. Sei treu, bleib im Land. Wenn du bei mir treu bleibst, werde ich dir alles geben, was dein Herz sich wünscht. Super. Den Vers habe ich erst selber gefunden, dann wurde er mir zugesagt von einer Person, die mir das überhaupt nicht gehört hat, an meiner letzten Abschiedspredigt. Letzte Woche war ich ein bisschen auch verzweifelt und dann kam genau die Predigt über meinen Berufungsvers und über das Thema. Also und übrigens dort, wo ich jetzt aktuell wohne, bei einer Pastorenfamilie als Untermieter, hängt dieser Vers übrigens im Wohnzimmer als Trauvers. Es ist interessant, dass eine Ermutigung mich immer und immer wieder verfolgt in einer gewissen Hinsicht, aber nicht eine Lektion aussteht, die sollst du lernen. Vielleicht steckt man in einer Mentorensituation drin, wo man in einem gewissen charaktermäßig wachsen soll, aber mir ist es nicht bewusst. Und das möchte ich eigentlich auch einfach ermutigen. Es gibt halt wirklich diese 3 Kategorien. Man kann und sollte, ist vielleicht etwas, wo ich die Augen verschließe, wo Leute um mich herum sehen können, wenn ich das immer und immer wieder mache, wie zum Beispiel Party bis zum Abgabetermin und am Ende in der letzten Nacht büffle und dann Gott anrufe und es geschieht irgendwie was, dass das vielleicht an einem selbst liegt und man das lernt, diese Lektion lernt, bis man irgendwann dazugelernt hat. Also es gibt Sachen, die man durch eigene Dummheit sehen kann, aber das ist meistens so, dass die Leute um einen rum da helfen können, wenn du sie fragst und zuhören möchtest. Die zweite Sache ist halt, manchmal ist halt wirklich eine Mentorensituation drin, in der du in der Situation stehst, wo du dazu lernen sollst und du siehst es einfach nicht. Manchmal wird es schlimmer, auch wenn du Gott angerufen hast. Gott verlässt dich nicht. Auch wenn du aufhörst oder ganz stark ins Zweifeln kommst, Gott ist da. Und drittens, nicht jede Situation ist eine Prüfung. Nicht jede Situation ist etwas, wo du unbedingt was lernen musst. Die Welt ist wirklich gefallen und wir warten voller Freude darauf, dass wir irgendwann in den Himmel kommen. Und so steht dann auch im Himmel drin, dass da irgendwie jede Träne abgewischt wird. Gott sagt nicht, es wird hier Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn es so schön hier wäre, würden wir vielleicht auch nicht den Hintern hochbekommen und Gott suchen, wenn wir ganz ehrlich sind. Also, in der Situation sucht einfach Freunde, sucht einfach die Gemeinschaft miteinander und betet und tauscht aus und bringt diese Anliegen vor Gott, weil Gott ist ein liebender Vater, der dich liebt, der einfach da ist und am Ende jede Träne abwischen wird. Ich hoffe, euch damit ermutigen zu können. Und in der Hinsicht werden wir auch gleich zum Abendmahl überleiten. Aber ich möchte einfach noch zum Abschluss beten. Danke, himmlischer Vater. Danke, großer Gott. Danke, Papa, dass wir deine Kinder sind. Wie wir als Eltern, die Eltern sind, unsere Kinder so sehr lieben und manchmal daneben dran stehen, wenn etwas geschieht. Und sagen können, ich würde am liebsten helfen, so bist du, oh großer Gott, du liebst uns unendlich, du möchtest wirklich, dass wir das Beste und möchtest eigentlich all unser Leid wegnehmen, was du auch durch Jesus getan hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich die Kraft schenkst, in unsere Situation wirklich zum Kreuz zu blicken und zu sagen, danke, dass du das Leid getragen hast, danke, dass du überwunden hast und dass das irgendwann ein Ende nimmt. Wir wissen nicht immer, in welcher Situation wir stecken, warum wir manche Sachen ertragen oder erdulden müssen. Schenkt uns aber einfach diese Langfrist, dieses Vertrauen auf dich, dass wir uns nach dir sehen und wir Zuspruch durch Gemeinschaft und durch die Bibel finden werden. Danke Gott, dass du wirklich da bist, dass du uns unendlich liebst und nie alleine lässt. Amen.